Ich möchte heute Morgen gerne einsteigen mit ein paar Worten von dieser Frau, Joni Erickson Tada. Und sie schreibt das Vorwort in dem Buch »Was ich im Krankenbett lernte« von John Piper. Und das ist eine beeindruckende Frau, vielleicht kennt der ein oder andere von euch diese Frau, hat von ihr gehört. Und sie schreibt Folgendes. »Ich kenne Krankenhäuser. Anders wäre es mir lieber, aber im Laufe der Jahre wurden mir die Flure mit ihrer abgestandenen Luft und die eiskalten OP-Säle nur allzu vertraut. Es begann im Jahr 1967, als ich mir bei einem waghalsigen Kopfsprung ins flache Wasser das Genick brach und so zur Quadriplegikerin wurde. Als man mich an diesem heißen Julinachmittag schnellstens ins Krankenhaus schaffte, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich es erst im April 1969 wieder verlassen würde.« Dann berichtet sie von einem Morgen, wo sie im Krankenbett liegt und schreibt dann dazu weiter, ich war erst 17 oder vielleicht auch schon 18 Jahre alt, doch dieser Moment entschied darüber, wie ich mein Leben im Krankenhaus gestalten würde. Mein Aufenthalt würde keine Gefängnisstrafe werden. Egal, was auch passieren würde, ich beschloss, dass das Krankenhaus eine Art Trainingscamp für meine Seele werden würde, eine Teststrecke meines Glaubens und ein Missionsfeld für Gott. Klingt unwahrscheinlich für einen Teenager, stimmt. Selbst für mich, wenn ich heute zurückblicke. Doch da ich Jesus nachfolgte, war mir klar, dass ich mich an die biblische Hoffnung klammern musste, sonst würde ich verrückt werden. Ja, ich hatte immer noch mit Depressionen zu kämpfen, musste mich immer noch damit abmühen, meinen Alltag zu leben, ohne Arme und Beine benutzen zu können, auch als ich 1969 aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Doch ich weigerte mich, in Verzweiflung zu versinken. Diese Entschlossenheit war das alles entscheidende Unterschied, sowohl damals als auch Jahre später, als ich unter Krebs der Stufe 3 und chronischen Schmerzen zu leiden hatte. Das schreibt sie in diesem Buch. Als ich das gelesen habe, schon einige Zeit her, hat mich das sehr, sehr angerührt von einer Frau, die wirklich leiderprobt ist. Und ich habe noch mal ein Zitat aus dem, was ich gerade gelesen habe, mitgebracht, wo sie geschrieben hat, egal was auch passieren würde, beschloss ich, dass das Krankenhaus eine Art Trainingscamp für meine Seele werden würde, eine Teststrecke meines Glaubens und ein Missionsfeld für Gott. Ein äußerst bewegendes Zitat, finde ich, von einer Frau, die ab dem 17. Lebensjahr an den Rollstuhl gefesselt war und fast 2 Jahre lang im Krankenhaus lag. Und wenn man das so liest oder hört, fragt man sich vielleicht, warum eine junge Frau, die so aus dem Leben gerissen wurde, zu solch einer starken Aussage kommen kann. Ja, das Krankenhaus sollte eine Art Trainingscamp für meine Seele werden, eine Teststrecke meines Glaubens und ein Missionsfeld für Gott. Wie kommt man dahin? Der Grund dafür, die Antwort darauf, ist, dass sie eine Gewissheit bei Gott gefunden hat, die alles andere überdauert und die selbst in die dunkelsten Stunden ihres Lebens Licht hineinscheinen lässt. Und diese Gewissheit, die so unerschütterlich trägt, über die wollen wir heute Morgen mehr nachdenken gemeinsam. Und so lautet unser Thema von heute Morgen, mit voller Gewissheit. Und wir machen weiter im Römerbrief und sind in Römer 5, die Verse 1 bis 11. Und ich will uns gern diesen Text lesen. Und ihr könnt ihn gerne mit aufschlagen oder auch hier vorne mitlesen. Römer 5, die Verse 1 bis 11. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir werden uns anhand von diesem Text 4 ermutigende Aspekte anschauen, in denen jeder wahrhaft Gläubige Gewissheit haben darf. Und zwar volle Gewissheit. Und gerade wenn du im Moment vielleicht eine Zeit hast, wo du merkst, du gehst durch eine Zeit der Not und du drohst vielleicht in geistliche Unsicherheit zu verfallen, dann nimm das heute Morgen für dich von Gott als Ermutigung. Unser erster Punkt der Gewissheit von heute Morgen lautet mit voller Gewissheit des Friedens. Und es geht um Vers 1 und die erste Hälfte von Vers 2. Nochmal zur Einordnung, wir sind mitten im Römerbrief und zuletzt ging es von Römer 3, Vers 21 bis Römer 4 am Ende um eine klare Darlegung der Gerechtigkeit allein aus Glauben. Und unter anderem haben wir in Römer 4 auch gesehen, wie vom Alten Testament her schon die Gerechtigkeit aus Glauben da war und wie wir sie dort schon verorten können. Und nun beginnt ab Römer 5 bis Römer 8 ein neuer, größerer Abschnitt. Und dieser Abschnitt, der dreht sich um das neue Leben, das wir jetzt in Christus haben und um die Bewahrung der Gläubigen. Und so knüpft Paulus in Römer 5, Vers 1 jetzt nochmal an diese Rechtfertigung aus Glauben allein an und malt uns dann vor Augen, was dieser neue Stand für uns als Christen alles mit sich bringt. So heißt es in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir hatten das in den vergangenen Wochen schon genauer gesehen und angeschaut, wie diese Gerechtigkeit aus Glauben eigentlich funktioniert, ja, wie wir von Gott als gerecht erklärt werden können. Und das war und ist bis heute einzig und allein durch Jesus, den Sohn Gottes, möglich. Nur durch Jesus, der vollkommen gerecht war und zugleich am Kreuz den Platz von Sündern, von Ungerechten einnimmt. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr vor ein paar Wochen hier wart, an diesen Stuhl, den wir hier aufgebaut hatten, wo wir uns vor Augen gemalt haben oder das so illustriert haben, ja, dass wir alle eigentlich erstmal im Gerichtssaal Gottes sitzen müssten. Und dass wir auf diesem Anklagestuhl sitzen. Und wir haben verstanden, dass wir als Sünder, als Ungerechte eigentlich diesen Platz alle verdient hätten. Aber wir haben auch gesehen, dass Jesus, der Gerechte, kam und meinen Platz eingenommen hat. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, könnt ihr das in der Predigt mit dem Titel "Von Gott für gerecht erklärt". Und wir haben damals auch deutlich gesehen, dass dieser Tausch nicht einfach für jeden Menschen vollzogen wird, sondern dass es nur dem gilt, der sich als Sünder vor Gott erkennt, der umkehrt und der glaubt, dass Jesus für seine Sünde am Kreuz gestorben ist. Denn nur wenn sich jemand ehrlichen Herzens im Gebet an Jesus wendet, in dem Glauben persönlich annimmt und sein Leben Jesus als Herrn unterstellt, kann er sich wiederfinden in diesen Worten hier in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Wenn du das noch nicht so sagen kannst, dich noch nicht zu Jesus hingewendet hast und noch nicht klar sagen kannst, dass Jesu Gerechtigkeit deine Gerechtigkeit geworden ist, mit der du jetzt vor Gott bestehen kannst, die du vor Gott angerechnet bekommst, dann ist heute ein guter Zeitpunkt, da weiter drüber nachzudenken und mit dem ganze Sache zu machen und vielleicht auch deine Fragen dazu loszuwerden, ins Gespräch zu kommen. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit dazu. Aber wenn du sagen kannst, ja, das habe ich verstanden, ich glaube, dass Jesus meine Gerechtigkeit geworden ist, dass Jesus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, dann hast du diese Verheißungen, die wir hier in Römer 5, Vers 1 beschrieben haben, und kannst sie für dich nehmen. Ja, und da finden wir in diesen bekannten Versen hier in Vers 1 diesen ersten Zuruf an wahre Gläubige. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Was für eine wunderbare Aussage. Wir haben Frieden mit Gott. Ja, wer kann das schon behaupten, dass er Frieden mit Gott hat in dieser Welt? Jetzt mag manch einer sagen, der selbst kein Christ ist, ja, ich habe auch Frieden mit Gott. Ja, also ich habe ihm ja nichts getan, ich habe ihm nie den Krieg erklärt, ich lasse ihn sogar völlig in Ruhe. Ja, Gott macht so sein Ding, ich mache mein Ding, damit sind wir doch alle glücklich, damit sind wir doch alle in Frieden, oder? So könnte ja jemand argumentieren. Aber die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Sie beschreibt jeden Menschen, der als Sünder auf diese Welt kommt, und das ist jeder Mensch, zunächst mal als Feind Gottes. Und wenn wir in unserem Text noch mal ein bisschen vorspringen, dann haben wir eben schon diese Begrifflichkeiten gelesen. In Römer 5, Vers 10, wo es dann hieß, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes. Und da haben wir diese zwei Begrifflichkeiten, ne? Feind Gottes und mit Gott versöhnt. Und beide zeugen davon, dass jeder Mensch, unabhängig von Jesus Christus, erstmal als Feind Gottes dasteht und mit Gott versöhnt werden muss. Mit anderen Worten, wir Menschen stehen im offenkundigen Konflikt mit Gott. Jetzt könnte der gute Bayreuther Bürger mit Anstand immer noch sagen, ja, ich habe doch ein bisschen traditionellen Glauben, und der kann ja einwenden und sagen, ja gut, das mag vielleicht für manchen erklärten Atheisten gelten, und für manchen, der sich von Gott und allem, was damit zu tun hat, losgesagt hat, ja, aber doch nicht für mich. Ich habe nichts gegen Gott. Und manchmal ist er sogar ganz nützlich. Manchmal spreche ich sogar zu ihm. So. Worin soll also bitte die Feindschaft gegenüber Gott bestehen? Worin kommt sie denn zum Ausdruck? Kolosser 1, Vers 21 gibt uns ein bisschen mehr Aufschluss darüber, wo es ganz ähnliche Worte sind, die Paulus dort verwendet. Kolosser 1, Vers 21 heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken. Hier sind zwei Dinge genannt, durch die mindestens unsere Feindschaft gegenüber Gott zum Ausdruck kommt. Das erste hier ist durch die Gesinnung. Ja, das heißt, unsere ganze Art zu denken, unsere Absichten, unsere Bestrebungen, alles, wonach wir uns ausrichten, wo wir Gott einfach ignorieren, seine Gedanken einfach ignorieren, ihm sogar entgegenstehen mit dem, was er will. Und das, obwohl er uns doch das Leben geschenkt hat und obwohl er doch Anspruch darauf erheben kann, dass wir ihn ehren. Wir haben das auch in Römer 1 schon gesehen, Römer 1, Vers 28 zum Beispiel. Ja, also durch die Gesinnung. Und das Zweite ist hier in den bösen Werken. Und die sind eine Folge von einem verdorbenen und gottfernen Denken. Und ich glaube, dass wir alle uns wiederfinden, wenn wir ehrlich sind, in diesem Begriff, in den bösen Werken. Da kann keiner sagen, ich habe alles richtig gemacht und mich betrifft das so gar nicht. Das heißt, jeder Mensch muss sich eingestehen, dass er deutlich mehr auf Kriegsfuß mit Gott steht, als ihm das vielleicht erstmal bewusst ist. Und dabei war es nicht Gott, der in die Offensive gegangen ist und uns den Krieg erklärt hat, sondern wir waren es, die gegen Gott rebelliert haben. Wir greifen seine Heiligkeit, seine Ehre, seine Alleinherrschaft an, indem wir unser eigenes Ding machen, indem wir den verachten, der uns das Leben geschenkt hat. Gott reagiert lediglich auf diese Rebellion des Menschen. Und er muss das tun, aufgrund seines heiligen und seines gerechten Wesens, da er Sünde nicht tolerieren kann und nicht ungestraft lassen kann. Und nun ist das Problem an der ganzen Sache, dass es nichts Schlimmeres im ganzen Universum gibt, als wenn du Gott zum Feind hast. Ja, wenn er gegen dich und nicht für dich ist. Wenn sein Zorn und seine Strafe immer noch auf dir lastet. Wenn du im Unfrieden, im Konflikt mit Gott bist und bleibst. Warum ist das so schlimm? Weil wir nicht mal im Ansatz eine Chance haben, ihm entgegenzutreten, vor ihm zu bestehen. Und wir werden daran, wenn das so ist und bleibt, erbärmlich in Ewigkeit zugrunde gehen. Es bleibt dann eine ewige Feindschaft, es bleibt eine ewige Trennung, es bleibt ein ewiges Gericht, es bleibt die Hölle für Feinde Gottes übrig. Auch wenn man sich das mal so vorstellt, ja, du und ich, wir kleinen Menschen, wir denken, wir könnten dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde entgegentreten. Das ist lächerlich. Das sind Größen- und Machtverhältnisse, die wir gar nicht erfassen können, wir gar nicht beschreiben können, gar nicht vergleichen können mit irgendwas, was wir in dieser Welt kennen. Und trotzdem tun es so viele Menschen, die nicht bereit sind, vor Gott die Knie zu beugen und sein Friedensangebot anzunehmen. Stattdessen wettern sie weiter gegen Gott und sind wie so ein kleines Kind, ne, was immer wieder in den Angriffsmodus geht, obwohl es merkt, ich habe eigentlich überhaupt keine Chance. So sind viele Menschen. Und während wir Menschen das tun und so gegen Gott rebellieren, streckt Gott uns durch Jesus Christus seine Hand entgegen und will Frieden stiften. Er hätte allen Grund und alle Macht, uns als Menschen einfach platt zu machen. Aber stattdessen verschafft er seinen Feinden, uns, Zugang zu seiner Gnade. Und so heißt das hier in Römer 5, Vers 2 dann so schön. Ich lese nochmal Vers 1 mit. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Statt Strafe will Gott uns Frieden schenken. Statt Vernichtung will Gott uns Gnade schenken. Aber damit Gnade und Frieden möglich wurden, braucht es diesen einen Mittler, braucht es Jesus Christus. Nur der Glaube an Jesus Christus ist der einzige Weg, durch den der Mensch Zugang zu Gottes Gnade erhalten kann. Nur so kann die Feindschaft zum Ende kommen, nur so kann wahrer Frieden entstehen. Und dabei waren es weder du noch ich, noch sonst irgendjemand, der uns den Zugang zur Gnade verschafft hat, sondern es war einzig und allein Gott selbst. Er ist der Friedensstifter. Was unsere Seite betrifft, müssen wir uns eingestehen, wir hätten keinerlei Zutrittsberechtigung. Wir stehen bei Gott wie vor verschlossenen Türen und wir können machen, was wir wollen. Wenn er nicht die Tür geöffnet hätte, wir wären einfach da stehen geblieben. Keine Chance. Wir konnten sie nicht erwerben, wir konnten sie uns nicht verdienen, wir können sie auch in keinerlei Weise beanspruchen. Warum? Weil nur Gott aus reiner Gnade diesen Zugang wieder möglich machen konnte. weil er uns Gnade und Vergebung schenken musste, damit wir überhaupt in seine Gegenwart treten dürfen. Und gerade im Alten Testament sehen wir das so deutlich, ne? Im Allerheiligsten, im Tempel, dieser eine Raum, das Allerheiligste, wo kein Mensch rein durfte, außer der hohe Priester, einmal im Jahr unter gewissen Auflagen. Ja? Und da sehen wir, dass da kein Zugang zur unmittelbaren Gegenwart Gottes war. Aber in Jesus schafft Gott uns diesen Weg. Er verschafft uns durch Jesus Zugang zu seiner Gnade, indem er seinen Sohn für unsere Sünde straft und das ein für alle Mal tut. Und auf dieser Grundlage verschafft Gott uns dann auch Zugang zu seiner Gegenwart. Ja? Zugang zur Gnade und dann Zugang zu seiner Gegenwart, weil wir nicht mehr als Sünder vor ihm erscheinen, sondern als Gerechte. Der Zugangsweg wurde von Gott gelegt in Jesus, aber es erfordert Glauben von uns, diesen Weg auch zu gehen. Nur wer vor Gott kapituliert und sagt, ja, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, und ich will mein Leben fortan unter deine Herrschaft stellen. Nur für den gilt, dass er ein Zugangsrecht zu Gott hat. Ja, du bist damit Gott versöhnt, so heißt es hier so schön in diesem Text. Und für den gelten, der das glaubt und angenommen hat, für den gelten diese wunderbaren Tatsachen. Dann hast du Frieden mit Gott. Und hier steht nicht, du wirst irgendwann mal Frieden mit Gott haben. Nein, hier steht, du hast bereits Frieden mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Du bist bereits versöhnt. Und du hast ewigen Frieden mit Gott, weil er ihn geschlossen hat. Und dann ist auf einmal aus deinem Richter dein Vater geworden. Du bist in einem ganz anderen Verhältnis zu Gott auf einmal. Und dann gilt das, was wir so schön singen in diesem Lied, Danke Jesus, einst war ich dein Feind, bin nun bei dir zu Hause, danke Jesus. Das trifft dann zu. Wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, dann gilt für dich auch, dass du in der Gnade stehst. Ja, schauen wir noch mal rein in diesen Vers 2. Da heißt es, wir haben im Glauben Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und das ist so ein schönes Bild, ne? Wenn man sich das mal so vorstellt. Wenn du als Feind Gottes definitiv vor Gott nicht bestehen kannst und er dich allerspätestens in seinem Gericht in die Knie zwingen wird, stehst du als Kind Gottes in seiner Gnade und kannst vor ihm bestehen und brauchst kein Gericht mehr befürchten. Du stehst in der Gnade. Und diesen festen Stand der Gnade, den kann dir keiner mehr nehmen. Warum? Weil er ein für alle Mal in Jesus Christus gegründet wurde. Wir könnten auch sagen, wir besitzen diesen Stand der Gnade schon voll und ganz, schon jetzt. Das heißt, in den Momenten, wo du in Sünde gefallen bist, wo du vielleicht denkst, ich bin aus der Gnade gefallen, weil sonst was passiert ist, da darfst du dich daran erinnern und erfreuen, dass du in der Gnade Gottes stehst und dass du freimütig zum Thron der Gnade gehen darfst, um dort deine Sünde loszuwerden, um dort Vergebung zu bekommen, um dort Zuspruch von Gott zu bekommen. Nach allem, was wir jetzt ausgeführt haben, stellt sich natürlich die persönliche Frage, hast du Frieden mit Gott? Vielleicht sagst du, ich habe dieses Friedensangebot in Jesus bisher noch nicht angenommen. Ja, und wenn das so ist, dann streckt Gott dir seine Hand in Jesus Christus hin und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Vielleicht gibt es aber auch Leute unter uns, die schon mal Frieden mit Gott geschlossen haben, aber die trotzdem weiter in Rebellion gegen Gott leben. Und auch dir streckt Gott in Jesus Christus seine Hand entgegen, dass du Gnade neu in Anspruch nehmen darfst. Und vielleicht kannst du auf diese Frage, hast du Frieden mit Gott, ganz klar von Herzen sagen, ja, das habe ich. Dann gehörst du zu den privilegiertesten Menschen, die es in diesem ganzen Universum gibt. Weil du Frieden hast mit der wichtigsten und entscheidendsten Person, die es in diesem ganzen Universum gibt. Weil du einen ewigen Frieden hast. Weil du einen Frieden hast, den dir keiner mehr nehmen kann. Weil du einen Frieden hast, der Ausgangspunkt und zugleich Ruhepol ist für alle Unruhen des Lebens. Hier klingt bei Frieden das jüdische Shalom an. Ja, das, was bei den Alten, im Alten Testament von den Juden so ersehnt wurde. Und Shalom steht für Friede, für Sicherheit, für Heil, für Wohlergehen im umfassendsten Sinne. Wenn du Frieden mit Gott hast, dann kannst du selbst auch zum Friedensstifter werden. Kannst du Frieden multiplizieren. Dem Beispiel Jesu folgen, der seinen Feinden friedlich begegnet ist und Frieden gestiftet hat. Und wenn du Frieden mit Gott hast, dann hast du auch Ruhe für deine Seele. Warum? Weil du weißt, wo du hingehst. Zum einen nach dem Tod. Ja, und das ist die Frage, die treibt Menschen in den Wahnsinn, wenn sie da länger drüber nachdenken oder kurz vor dem Tod stehen. Aber du hast auch Frieden, für die Stürme deines Lebens, weil du auch in den Stürmen deines Lebens weißt, wo du hingehen darfst. Und das verschafft dir, selbst in großen Unruhen, Zufriedenheit. Menschen sind ja, obwohl sie sich nicht eingestehen oft und vielleicht auch wegdrängen, sind sie unruhig und aufgescheucht in ihrer Seele, bis sie Frieden mit Gott geschlossen haben. Und das führt uns zum zweiten Punkt von heute Morgen. Und der zweite Punkt heißt mit voller Gewissheit, zweitens, der Hoffnung. Und es geht um die zweite Hälfte von Vers 2 bis Vers 5a. Der Frieden mit Gott und dieser feste Stand in der Gnade durch Jesus Christus, die geben uns allen Grund zur Freude. Aber darüber hinaus geben sie uns eine wunderbare Hoffnung. Und so heißt es hier am Ende von Vers 2, und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das Wort rühmen finden wir in diesem Abschnitt gleich dreimal, in Vers 2, in Vers 3 und Vers 11, also ist ein Schlüsselwort hier. Und dieses Wort bedeutet neben sich rühmen auch noch so viel wie stolz sein oder prahlen oder angeben. Und wenn es euch so geht wie mir, dann denkt ihr vielleicht im ersten Moment, das ist ein bisschen befremdlich irgendwie, oder? Also wir rühmen uns, wir prahlen, wir sind stolz. Ne? Und mit Recht ist das so, dass wir jetzt keinen Grund haben, uns selbst zu rühmen und stolz zu sein oder sogar zu prahlen, wenn es um unsere eigenen Verdienste geht. Aber es geht hier um den Verdienst Gottes für uns. Und daran dürfen wir uns freuen und wir dürfen ihn vor allem dafür rühmen. Und natürlich bedeutet das jetzt nicht, ne, dass wir prahlerisch durch die Gegend ziehen und sagen, jawohl, hier, ich sage euch mal immer allen, wie gut es mir eigentlich geht und wie privilegiert ich bin und so, ne, wie der 18-Jährige, der gerade seinen Führerschein gemacht hat und die fette Karre vom Vater ausleiht und dann vorfährt so. Ja, darum geht es hier nicht, das sollen wir nicht tun, aber wir sollen uns durchaus immer wieder vor Augen führen und vor Augen halten, welche Freude, welche Privilegien, welche Segnungen wir durch Jesus bekommen haben. Es gibt ja so viele Situationen und Momente und Herausforderungen in diesem Leben, die uns bedrücken, die uns fertig machen. Und sie lassen den Kopf sinken und sie vereinnahmen unsere Gedanken und stürzen uns in Verzweiflung und verschaffen uns schlaflose Nächte und große Unruhe in unserer Seele. Und wenn sich das weiter zuspitzt, dann ist das so, wie wenn Mauern uns umgeben würden und wir sehen keinen Ausgang mehr. Aber wie wunderbar ist es, wenn du vielleicht in einer Situation steckst, in der du keinen Ausgang siehst, aber trotzdem um den endgültigen Ausgang weißt. Das verschafft doch echte Hoffnung, oder? Das lässt uns doch weitergehen. Und genau das ist einer der ganz großen Vorzüge für uns Christen. Was auch immer uns im Leben begegnen mag, wir haben eine Hoffnung, die größer und weitreichender ist als alles, was wir auf dieser Erde vorfinden. Auch als jede Krise, die wir durchleben können. Die Rede ist von der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und damit wir bei dem Begriff Hoffnung nicht aus unserem Sprachgebrauch gleich in eine Schieflage geraten, ist es wichtig zu sagen, der Begriff Hoffnung in der Bibel ist vielmehr eine feste Zuversicht oder eine sichere Erwartung. Ja, also nicht in dem Sinne, ich hoffe mal, es wird schön, sondern ich bin jetzt schon vollkommen gewiss darüber, es wird auf jeden Fall schön. So, ja, das ist feststehen, das wird so kommen. Was aber meint diese Hoffnung der Herrlichkeit Gottes? Es ist die feste Zuversicht, dass wir eines Tages als Christen in Gottes Herrlichkeit, in den Himmel eingehen werden. Und wir werden in Römer 8 nochmal näher darauf zu sprechen kommen, wie diese vollumfängliche Erlösung aussehen wird, was das alles so sein wird. Ja, und wir sehen dann auch manche Parallelen von dem, was Paulus in Römer 5 schreibt dann und was in Römer 8 wieder aufgegriffen wird. Und da geht es um die vollständige Erlösung von Sünde, von Vergänglichkeit, von Krankheit, von Nöten, von Trauer, von Mühseligkeiten. Und von allen Folgen, die der Sündenfall letztendlich mit sich gebracht hat. Ja, all das gehört zur Herrlichkeit Gottes. All das wird damit erledigt sein. Aber das Allerschönste und Herrlichste an dieser Hoffnung ist, dass wir in Gottes unmittelbarer Gegenwart selbst sein werden. Wir erinnern uns an Römer 3, Vers 23 zurück, wo es hieß, wir alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir haben als Menschen die Herrlichkeit verloren, die wir einst von Gott bekommen haben und die Herrlichkeit, die wir brauchen, um bei ihm sein zu können. Aber wie wir eben in Vers 1 und 2 in Römer 5 wir gesehen haben, haben wir wieder Zugang durch Jesus zu Gott bekommen. Und wir haben diesen allumfassenden Frieden, diesen Shalom von Gott bekommen und dürfen eintreten. Diese Herrlichkeit bei Gott, die ist für dich als Kind Gottes schon jetzt garantiert. Auch wenn du noch nicht am Ziel angekommen bist, aber sie steht fest. Und das schafft hoffentlich in uns so eine freudige, vielleicht auch kindliche Erwartung, ja, wo wir wirklich entgegenlaufen und entgegeneifern. Und jetzt eine Frage. Glaubst du, dass Gott dich in seiner Herrlichkeit eher so mit Mühe und Not dulden wird oder dass er sich darauf freut, dass du in seine Herrlichkeit eingehst? Ich glaube, dass so manch einer von uns denken könnte, ja, Gott lässt mich zwar da rein, aber ob ihm wirklich viel daran liegt, dass ich da bin, das weiß ich nicht so genau. Da habe ich so meine Zweifel dran. Und wenn es dir so geht, dann lass uns gemeinsam in Johannes 17 einen Blick werfen, in das Gebet, das Jesus zu seinem Vater spricht. Und wir bekommen in diesem Gebet einen Einblick in Gottes Herzschlag. Da betet Jesus zu seinem Vater, Johannes 17, Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und dann in Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr dieses Gebet von Jesus hört. Ja, ein Gebet, was er zu seinem Vater richtet, was absolut außergewöhnlich ist, dass wir Einblick da rein bekommen. Und wenn Jesus mitunter für dich und für mich ein Gebet an seinen Vater richtet, ist das als solches ja schon sehr bewegend. Aber wenn Jesus für dich und mich als seine Kinder betet, dass er will, dass wir bei ihm in seiner Herrlichkeit sein sollen, dann ist das nahezu atemberaubend, finde ich. Ja, da bleibt nichts mehr übrig von, er duldet mich dort halt, sondern er will mich dort. Und der Grund dafür ist nicht meine Herrlichkeit, mit der ich antrete. Nicht, weil er in mir so viel sieht und so beeindruckt wäre von mir, sondern es ist seine Herrlichkeit, die er mir gegeben hat. Das haben wir in Vers 22 hier gelesen. Also als Kind Gottes kannst du dir gewiss sein, dass du in die Herrlichkeit Gottes eingehen wirst. Und diese Perspektive und diese Hoffnung, die gibt allen Grund zur Freude. Im Tod, aber auch schon in diesem Leben. Und genau ins Leben zurück holt uns Paulus in Römer 5, Vers 3 und 4. Wenn er schreibt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Um so eine Aussage wie in Vers 3 hier tätigen zu können, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, um sowas sagen zu können, da gehört schon viel zu. Ich glaube, wenn wir das formulieren würden, wir würden wahrscheinlich eher sagen, ja, wir erdulden auch Bedrängnisse oder so, aber nicht, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wie und warum kann man sich also in den Bedrängnissen freuen und rühmen sogar, indem man nicht die Freude an den Bedrängnissen selbst sucht, sondern vielmehr den geistlichen Nutzen daraus erkennt. Und das macht Paulus in dieser Verkettung so gut deutlich. Unter dem Begriff Bedrängnissen fällt im Prinzip alles Mögliche. Mit Sicherheit Schwierigkeiten, die wir um unseres Glaubens willen haben können. Ja, und gerade damals war das bei den Menschen so, dass sie immer viel Probleme auch aufgrund ihres Glaubens hatten. Aber es geht weiter darüber hinaus. Es ist eine Vielfalt von schwierigen Lebenssituationen, von Leid, von Bedrückung, von Nöten, vielleicht in körperlicher, in psychischer, in sozialer, in wirtschaftlicher Hinsicht. Und jeder von uns kennt Herausforderungen, in welcher Art auch immer. Und was auch immer deine Herausforderungen, deine Nöte sein mögen, gerade wenn es länger anhaltende Dinge sind, dann verlangt uns das Ausharren ab. Man könnte es auch übersetzen hier mit Geduld oder Durchhaltevermögen. Und Paulus schreibt in Vers 3 als einen ersten Grund über den Nutzen von Bedrängnissen, dass wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Also egal, ob wir uns im Durchhalten eher schwer tun oder ob uns das vielleicht vermeintlich leicht fällt, unterm Strich ist es so, wir haben gar keine Wahl eigentlich. Ja, in Zeiten von Not, von Herausforderung ist es zwangsläufig so, dass es Ausharren bewirken wird. Nun kann man sich fragen, ja, ist das denn was Schlechtes? Ausharren zu lernen. Nein, ist es nicht. Wenn es uns in die Arme unseres Vaters treibt und wenn es uns eine innere Verbundenheit und Abhängigkeit und Gemeinschaft mit Gott bewirkt, dann ist es vielleicht mühsam und aufreibend, aber es ist schlussendlich ein großer Segen. Aber Ausharren ist nicht nur etwas, was für den Moment von Bedeutung ist, sondern was sich auch langfristig bemerkbar macht. Und so heißt es in Vers 4 hier als nächstes in dieser Kette, das Ausharren aber bewirkt Bewährung. Und das Wort für Bewährung, das lässt sich auch übersetzen mit Beweis oder Prüfung oder Erprobtheit. also im Sinne von einem bewährten Charakter. Ein bewährter Charakter reift allerdings nicht in den rosigen Zeiten unseres Lebens, sondern in den Herausforderungen und Stürmen unseres Lebens, weil da zeigt sich ja, was in unserem Herzen eigentlich drin ist. Und dabei soll unser Charakter dem von Jesus immer ähnlicher werden. Und nehmen wir diesen Gedanken mal mit, wenn selbst Jesus durch große Bedrängnisse gehen musste, wie viel mehr haben wir das dann nötig, dass Gott uns durch manche Bedrängnis und Herausforderung schickt? Genau aus diesem Grund stellt Gott immer wieder Dinge in unser Leben, die wir uns niemals ausgesucht hätten, um Frucht hervorzubringen, die wir niemals aus uns selbst hervorgebracht hätten. Unser Charakter wird geläutert, wird erprobt, wird von Gott geformt in den Feuerproben der Nöte und der Herausforderungen. Und ich weiß und bin sicher, dass viele von euch das untermauern können mit ihrem Leben. Dass sie durch Zeiten der Not, durch Herausforderungen gegangen sind und es war schwierig und man ist vielleicht ans Ende der Kräfte gekommen, aber ihr könnt nachträglich den geistlichen Nutzen daraus erkennen und beschreiben. Vielleicht steht manch einer aber auch jetzt gerade in so einer Erprobungszeit und ist mit seiner Kraft und mit seinem Latein am Ende, vielleicht sogar kurz davor aufzugeben. Zum einen darfst du wissen, dass du nicht alleine da durchgehen musst, sondern dass Gott dir den Beistand seines Heiligen Geistes, den Ermutiger, den Tröster, den Beistand seines Heiligen Geistes, dass er ihn dir gegeben hat und dass er dir zur Hilfe kommen will. Und auch Glaubensgeschwister hat Gott um dich gestellt, die mit dir durch diese Zeiten hindurchgehen. Zum anderen darf dich auch der Gedanke aufrichten, dass das, was gerade passiert, nicht zufällig und nicht wahllos vergebens ist, sondern dass Gott selbst uns, dich, Christus ähnlicher machen will. Und auch wenn das noch unscheinbar ist und schwer ist, so darfst du dich trotzdem daran klammern und dich ihm so anvertrauen. Und schlussendlich darfst du und sollst du den Blick immer wieder abwenden vom Hier und Jetzt, von den Mauern, die dich vielleicht umgeben, und aufblicken zu dieser wunderbaren Hoffnung, die dir gegeben ist. So heißt es in Vers 4 dann weiter, die Bewährung aber bewirkt Hoffnung. Und ich glaube, wir kennen das vermutlich alle, dass wir inmitten von schwierigen Zeiten, von Herausforderungen an etwas denken, was noch in der Zukunft liegt und es wird noch viel schöner und viel herrlicher. Ja, strahlt noch viel mehr. Nehmen wir das Beispiel, du bist auf der Arbeit, bist völlig genervt, völlig fertig mit deinen Kräften am Ende, aber du erinnerst dich daran, in 2 Wochen, da bin ich irgendwo am Strand, da liege ich da und es wird alles entspannt sein. Du denkst daran und es verschafft dir neue Freude und neue Motivation zu sagen, okay, diese 2 Wochen, die machen wir jetzt auch noch durch. Ja? Deutlich größer und weiter gefasst ist es mit unserer Hoffnung als Christen. Die Gewissheit der Hoffnung, dass alles Schwierige eines Tages zum Ende kommen wird. Dass meine Seele völlig bei Gott in seiner Herrlichkeit zur Ruhe kommen wird. Ja, das motiviert uns und das belebt uns, neu inmitten der Turbulenzen unseres Lebens vorwärts zu gehen. Aber es braucht diesen Perspektivwechsel, diesen Blick nach oben. Und wenn ich darüber hinaus inmitten von Bedrängnissen stecke, aber die Hoffnung und Gewissheit habe, dass Gott keine Fehler macht und das, was gerade passiert, was ich gerade durchlebe, dass das nicht umsonst ist, sondern Gott etwas in meinem Leben bewirken will, dann ist auch das, was mich ermutigen kann und was mich im Vertrauen zu Gott laufen lassen kann. Dabei ist die Hoffnung kein Strohhalm, an dem ich mich festhalte, um dann am Ende bitter enttäuscht zu werden. Ja? Hier in Vers 5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zustanden werden. Das heißt, die Hoffnung, die geht nicht zugrunde, die wird nicht enttäuscht, die ist unerschütterlich. Jede andere Hoffnung in dieser Welt kann zerplatzen und wird früher oder später mit großer Enttäuschung verbunden sein. Aber die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes für Kinder Gottes niemals. Sie ist gewiss. Und das darfst du als Kind Gottes wissen. Und du darfst dich an die Gewissheit der Hoffnung klammern. Warum ist sie gewiss? Und was macht mich sicher, dass meine Hoffnung nicht enttäuscht wird? Das ist unser 3. Punkt. Und der heißt mit voller Gewissheit, drittens, der Liebe. Es geht um die zweite Hälfte von Vers 5 bis Vers 8. Man sieht in diesem Text, finde ich so wunderbar, wie gut Gott doch unsere Gedanken und Zweifel als Menschen kennt. Weil gerade Vers 5 ist eine Antwort für den die Frage umtreibt, ja, woran kann ich denn festmachen, dass ich Gott wirklich vertrauen kann und dass die Hoffnung am Ende Realität wird? Vers 5 ist die Antwort dazu. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und hier wird so deutlich, der feststehende Fixpunkt, dass meine zukünftige Hoffnung in Erfüllung gehen wird und nicht enttäuscht wird, ist die Liebe Gottes, die mir in der Gegenwart zuteil geworden ist. Das ist der Gedanke hier. Die Rede ist davon, dass Gott, die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und Gott hat ohne Zurückhaltung seine Liebe in Christus über uns ausgegossen, in übergroßem Maße. Und darüber hinaus hat er sich ganz uns selbst geschenkt. Er gibt uns seinen Heiligen Geist und lässt ihn in uns wohnen. Wir werden da in Römer 8, Vers 11 das noch sehen. Da steht das so beschrieben. In Titus 3, Vers 6 und 7 sehen wir ganz ähnliche Formulierungen, wie wir das, was wir hier in Römer 5, Vers 5 sehen. Da heißt es über den Heiligen Geist in Titus 3, Vers 6 und 7, den, also den Heiligen Geist, hat er, Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Der Heilige Geist war es, der uns die Liebe Gottes zu erkennen gegeben hat und der dafür gesorgt hat, dass die Liebe Gottes in mein Herz gedrungen ist. Und er lässt mich auch immer wieder neu staunen, neu ergriffen sein über diese Liebe, die Gott zu mir hat. Und schlussendlich sagt uns die Bibel auch in Epheser 1, Vers 13 und 14, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist und dass er die Anzahlung ist auf das Erbe, das wir eines Tages bekommen werden. Das heißt, wenn du merkst, ja, der Heilige Geist, der hat mir die Liebe Gottes zu erkennen gegeben und der wohnt in mir, dann darf genau das dir Gewissheit der Hoffnung geben und das bestärken. Aber neben der Anwesenheit des Heiligen Geistes in unserem Leben gibt es noch einen anderen ultimativen Liebesbeweis Gottes in Jesus Christus. Und da setzt Vers 6 bis 8 an, wenn es dann weiter heißt, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt, für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und gleich der Einstieg in Vers 6 hier mit dem Wort denn, das zeigt uns auf, ja, wie zuverlässig die Liebe Gottes eigentlich ist. Und es wird nochmal näher ausgeführt, nochmal begründet. Und dabei sind in diesen Versen drei Dinge über uns Menschen ausgesagt. Erstens, wir waren kraftlos. Zweitens, wir waren gottlos. Und drittens, wir waren Sünder. Kraftlos könnte man auch mit schwach oder mit krank übersetzen. Ja? Und wir waren völlig kraftlos, völlig schwach, völlig unfähig, völlig hilflos. Und vor allem, wenn es darum ging, uns selbst zu retten. In Römer 8, Vers 3 wird das dann nochmal aufgegriffen. Da heißt es, dass das Fleisch kraftlos war. Gottlos ist im Sinne von, wir hatten keinerlei Gottesfurcht zu verstehen. Wir waren wieder göttlich, wir wollten nichts von ihm wissen, geschweige denn uns von ihm was sagen lassen. Und mit Sünder, mit diesem dritten Begriff hier, ist unser ganzes Sein, unser ganzes Denken, unser ganzes Handeln gemeint, was entgegen dem Willen Gottes und dem Gebot Gottes steht. Und wenn man sich das so anschaut, dann gibt es für Gott nicht mal einen einzigen Grund, in uns Menschen zu finden, warum er seinen Sohn für uns sterben lassen sollte. Ganz im Gegenteil, es gibt viele Gründe, uns sterben zu lassen, für immer und ewig, aber nicht seinen Sohn. Es gibt viele Gründe für ihn, ihn zu verschonen. In Vers 7 ist dieser Gedanke exemplarisch für uns nochmal heruntergebracht. Ja? Da wird deutlich, es wäre an sich schon eher unwahrscheinlich, dass jemand sein Leben, also das Kostbarste, was er hat, für einen moralisch gerechten Menschen geben würde. Ja, und wenn wir das überhaupt in Erwägung ziehen würden, unser Leben für jemand anders zu lassen und zu geben, ja dann, wenn überhaupt, nur für einen Gütigen. Für einen guten Menschen, für einen, wo wir zumindest das Gefühl haben, ja, der ist es wert. Der hat es vielleicht irgendwie noch im Ansatz verdient. Aber eins steht fest, keiner von uns würde sein Leben für einen ekelhaften Sünder geben, der sich selbst mit seiner Schuld in die Misere geritten hat und der nicht mal den Anschein macht, sich zu bessern. Ja, ich vergleiche das mal, ich vermute, keiner von uns würde die Todesstrafe, wenn es das gäbe in unserem Land, für einen Gefängnisinsassen auf sich nehmen, der noch nicht mal im Ansatz Reue zeigt oder eine Veränderungsbereitschaft und der dir dann auch noch die kalte Schulter zeigt. Aber genau das hat Gott in Jesus Christus getan. Und so hat er seine Liebe bewiesen. Und diesen Kontrast, den bringt Vers 8 so gut zum Ausdruck. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Mit anderen Worten, als Menschen wie du und ich in Gottes Augen verabscheuungswürdige, unbelehrbare, uneinsichtige Sünder waren, lässt er seinen Sohn
für uns sterben, zu diesem Zeitpunkt. Wir wollten nichts von ihm wissen und er hatte uns absolut nicht nötig. Und trotzdem bringt Gott uns seine bedingungslose Liebe einfach so entgegen. Er lässt seinen Sohn sterben für Menschen, die es eigentlich nicht wert sind. Und er tut das, um aus freiem Entschluss seine Liebe uns entgegenzubringen und uns einen unsagbaren Wert zukommen zu lassen. Nun ist der Gedanke in dem Zusammenhang hier folgender. Wenn Gott seine Liebe im vollen Wissen solchen erweist, die es weder verdient haben, noch die es irgendwann mal verdienen werden, ja, wenn er das getan hat, dann wird er doch nicht aufhören, sie zu lieben und seine Versprechen wahrzumachen. Bei uns Menschen ist das ja so, ne? Wir ziehen uns zurück. Wir tun uns schwer zu lieben, wenn unsere Liebe enttäuscht wird. Aber da Gott allwissend ist und von vornherein wusste, was für Chaoten er sich in seine Familie geholt hat, wird er nicht enttäuscht und wird sich nicht irgendwann einfach zurückziehen in seiner Liebe. Und genau diese bedingungslose, diese erwiesene Liebe, die wir am Kreuz so klar und eindrücklich sehen können, die schenkt uns Gewissheit über die unaufhörliche Liebe und auf die wirklich feststehende Hoffnung, die Gott uns gibt. In Jesus Christus hat Gott sich in seiner Liebe festgelegt und wir dürfen als Kinder Gottes im Anbetracht von diesem Liebesbeweis uns neu verankern, wenn wir ins Wanken kommen. Wir dürfen neuen Mut fassen. Und gerade wenn du merkst, vielleicht, dass die Hoffnung gerade schwindet und du vielleicht an Gott und seiner Liebe und seiner Fürsorge für dich zweifelst, dann ist das die Einladung, aufs Kreuz zu schauen, auf den Liebesbeweis Gottes und dort deine Seele neu zu verankern. Der Gedanke ist, ja, wenn Gott das Wertvollste, was er hat, für dich im vollen Wissen gegeben hat, warum sollte er jetzt auf einmal aufhören, dich zu lieben und dich einfach fallen lassen? Das ist der Gedanke, der uns in Römer 8, Vers 32 dann auch nochmal begegnet. Die Hoffnung ist also voll und ganz begründet in Gottes Werk und in Gottes Person und damit ist sie unerschütterlich. Und wenn Gottes Liebe gewiss ist, dann ist auch eine vierte Sache gewiss. Und der vierte Punkt, kurzer Punkt heute Morgen noch, heißt mit voller Gewissheit viertens der Rettung, die Verse 9 bis 11. Nach allem, was wir in diesem Text gesehen haben, ergibt sich eigentlich wie von selbst die Tatsache, dass es volle Gewissheit für unsere Rettung, oder man könnte auch sagen volle Gewissheit des Heils gibt. Dementsprechend heißt es hier dann auch so eindrücklich, nachdem Gott seine Liebe uns vor Augen gemalt hat in seinem Sohn, heißt es dann in Vers 9 und 10 weiter, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Wir sind als Christen durch das Blut Jesu gerechtfertigt. Und nochmal, hier steht nicht, wir werden erst noch gerechtfertigt. Da steht auch nicht, wir hoffen darauf, dass wir gerechtfertigt werden und dass es am Ende irgendwie reicht. Nein, wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist und er dein Retter und Herr geworden ist, dann bist du schon jetzt, gegenwärtig, gerechtfertigt, von Gott oder vor Gott für gerecht erklärt worden. Und genau daran erinnern wir uns auch nachher im Abendmahl. Wir erinnern uns daran, Jesus hat mit seinem kostbaren Blut den vollen Preis für meine Sünde bezahlt und mir eine Gerechtigkeit vor Gott verschafft, die ich nötig hatte. Jetzt sind Folgegedanken aus dieser Rechtfertigung im Prinzip hier die folgenden. Also wenn Jesus uns vollständig bereits durch sein Blut gerechtfertigt hat, wenn das schon zählt und wenn er alle Schuld bezahlt hat, ja, dann kann uns kein Zorngericht Gottes mehr treffen. Nehmen wir das mal vom Römerbrief nochmal auf. In Römer 1, Vers 18, da haben wir gesehen, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Nun wird uns Christen durch Jesus sowohl die Gottlosigkeit vor Gott nicht mehr angekreidet, als auch, dass wir nicht mehr ungerecht vor Gott stehen, sondern gerecht gemacht wurden durch Christus. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Das heißt, von diesem Gedankengang her, Römer 1, Vers 18, es gibt keinen Grund mehr, warum uns Gottes Zorn und Gottes Gericht treffen sollte. Wenn man sich die Demonstrationen von Gottes Zorn in der Bibel, beispielsweise in der Sintflut oder in der Vernichtung ganzer Völker im Alten Testament oder auch in die Offenbarung hinein, in den Zornenschalen oder auch sonst an vielen Stellen, wenn man sich das anschaut, dann wird uns diese Rettung und wird uns dieser Gedanke so richtig groß, glaube ich erst. Ja, das ist noch so weit weg, aber da sehen wir, wie krass das eigentlich ist, dass wir vor dem Zorn Gottes gerettet wurden. Wie wunderbar ist das für uns als Kind Gottes, für dich als Kind Gottes zu wissen, du bist gerettet, du stehst nicht mehr unter Gottes Zorn. Was aber kann mich darin sicher machen? dass mich als Christ kein Zorngericht mehr trifft. Das ist der Gedanke von Vers 10, der im Prinzip Folgendes besagt. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt und seinen Sohn für uns sterben lassen, als wir seine Feinde waren. Das haben wir gesehen. Ja, wie viel mehr wird Gott nun, wo wir nicht mehr seine Feinde sind, sondern versöhnt sind mit ihm, wie viel mehr wird er uns nun auch völlig retten? Das ist der Gedanke. Mit anderen Worten, Gott hätte allen Grund gehabt, uns nicht zu retten, als wir seine Feinde waren. Aber er hat eigentlich keinen Grund mehr, unsere Rettung nicht zu vollziehen, nachdem wir mit ihm versöhnt worden sind. Ja? Das würde gar keinen Sinn machen. Nachdem er uns gerecht gemacht hat, für gerecht erklärt hat durch seinen Sohn, wird er diese Rettung auch vollenden. Und wir wissen das, was Gott angefangen hat, das wird er zu 100% zu Ende bringen. Ohne Rückfahrkarte, ohne Ausstiegsklausel. Das steht. Wie bringt Gott uns denn ans Ziel und wie kann er uns Gewissheit der Rettung schenken? Durch eine Person, durch Jesus Christus und durch sein Leben, in dem er dafür sorgt. In Römer 8, Vers 34 heißt es dann, also ein paar Kapitel vor, wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Jesus selbst verwendet sich fortlaufend für uns, damit wir am Ziel ankommen. Sonst würden wir nicht am Ziel ankommen, wenn er das nicht tun würde. Das heißt, denken wir das mal weiter, damit unsere Rettung verloren gehen könnte, müsste entweder Jesus sterben oder er müsste in seiner Macht so begrenzt sein, dass das nicht vollzogen werden kann, dass die Rettung nicht gelingt. Und beides ist unmöglich. Und deshalb gibt es Gewissheit unserer Rettung, die begründet ist in Jesus Christus. Das ist ein absoluter Grund zur Freude, diese Gewissheit, dass wir gerettet werden und eines Tages in seine Herrlichkeit kommen werden. Aber es gibt noch ein weiteres, wovon Vers 11 spricht, was Grund zur Freude oder zum Rühmen ist. Da ist nochmal dieses Wort drin. In Vers 11 heißt es nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Also wir haben auch allen Grund, dass wir schon jetzt mit Gott versöhnt sind. Wir haben allen Grund zur Freude, dass wir schon jetzt mit Gott versöhnt sind und dass wir in Beziehung mit ihm leben dürfen. Tag für Tag, was ist das für ein Privileg, was wir haben? Ja? Tag für Tag an unseren Herrn uns zu wenden, mit ihm zu reden, mit ihm zu leben, uns von ihm führen zu lassen. Auch das ist etwas, worüber wir uns freuen dürfen und, um es mit Paulus zu sagen, uns rühmen dürfen. In Römer 3, Vers 27, vielleicht erinnert ihr euch daran zurück, war die Frage, wo bleibt nun der Ruhm? Und da ist dieses Wort auch schon mal vorgekommen. Wo bleibt nun der Ruhm? In uns selbst bleibt kein Ruhm. Aber wir haben allen Grund, Gott zu rühmen, der uns volle Gewissheit schenkt durch Jesus Christus. Und das haben wir heute Morgen gesehen in 4 Punkten mit voller Gewissheit. Erstens des Friedens, zweitens der Hoffnung, drittens der Liebe und viertens der Rettung. Ich will schließen heute Morgen mit einer Stelle aus Jesaja. Und das ist eine Stelle, die eigentlich im engeren Zusammenhang für Israel geschrieben ist und für sie gilt, aber die so gut ausdrückt und auch zusammenfasst, was auch uns gilt. Ich lese zum Abschluss Jesaja 32, Vers 17. Da heißt es, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Amen.